vor dir. Ich höre. Darum geht es auch heute, dass man vor Gott zur Stille kommt. Aber erstmal, hinter uns liegt eine EM im Juni, Juli. Und ziemlich viel gute Laune. Wir haben zwar nicht richtig was gerissen, aber wir waren dabei. Genau wie bei der Olympiade. Die ist letzte Woche zu Ende gegangen. Was war das für ein Spektakel? Und wir befinden uns mitten in den Sommerferien. Vielleicht liegt dein Urlaub schon hinter dir. Gucke ich mal nach links. Gucke ich mal nach, ja, da oder da. Es liegt der eine Urlaub schon hinter uns. Vielleicht liegt aber auch ein Urlaub noch vor dir. Mit Sicherheit. Das ist doch schon mal gut. Vielleicht bist du auch mitten im Urlaub und von daher gute Grüße an die, die sich diese Predigt jetzt per YouTube angucken. Da liegt vielleicht etwas vor uns, was Erwartungen hervorruft. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Oder vielleicht steht ein Familienfest an, ein runder Geburtstag oder sowas. Also Termine, auf die wir uns freuen, Momente, die wir erwarten. Und warum freuen wir uns darauf? Warum steigt unser Adrenalinspiegel an und das Herz schlägt schneller? Ist es nur die Erwartung oder ist es vielleicht auch die Erfahrung, die wir haben im Leben? Etwas Schönes, was man vielleicht erlebt hat, zu wiederholen oder sogar noch zu steigern. Freut man sich auf etwas, meint man die gute Erfahrung wiederholen, vielleicht festhalten, konservieren will, wie in so einer Büchse Gulaschsuppe. Ich nenne das heute mal das Thema der Predigt, endloser Sommer. Also dieses Gefühl aus den Ferien am Strand, wo wir tolles Wetter, tolles Wasser, tolle Erlebnisse, tolle Fischbrötchen, tolle Gespräche und vielleicht endlose Sonnenuntergänge hatten. Deshalb ist mein persönlicher Präferent die Nordsee. Da fahre ich lieber hin. Da geht die Sonne nämlich auf der richtigen Seite unter. An der Ostsee muss ich ja morgens früh aufstehen, um die Sonne zu sehen, wenn sie über dem Meer aufgeht. Also wenn ich eigentlich noch im Bett liege. Also dieses Gefühl, Sonne auf der Haut, Sand zwischen den Zehen, Flipflops und Shorts. Also so ein tiefenentspanntes Entschleunigen. Tempo rausnehmen, zur Ruhe kommen. Deshalb heute die Frage, wie entspannt, entschleunigt und lässig zurückgelehnt bist du in diesen Tagen? Wir machen mal einen Test mit ein paar Fragen. Jetzt muss ich mal ein bisschen... So, jetzt haben wir es. Die jeder für sich beantworten kann, mit Ja oder Nein. Ich bin am Ende meiner Kräfte, ja oder nein. Ich fühle mich ausgezehrt. Mein Leben fühlt sich so leer an. Ich bin so gestresst. Mein Boss, meine Partnerin, mein Partner, meine Kinder machen mich fertig. Gestern habe ich sogar die Nerven verloren. Oder gestern hat mich im Verkehr einer geschnitten und ich bin dermaßen explodiert. Woran liegt das eigentlich? Das sollte anders kommen, aber das macht nichts. So. Woran liegt das eigentlich, dass viele von uns so an die Grenzen belastet sind? Irgendwie ist alles schneller geworden. Keiner hält sich mehr an die Geschwindigkeitsbegrenzung im Leben. Die Leute haben jede Menge zu tun, telefonieren, E-Mails lesen, beantworten, soziale Netzwerke checken, vielleicht noch zwischendurch etwas essen, trinken oder den Lidstrich nachziehen, alles auf einmal. Wir nennen das Multitasking, also viele Aufgaben auf einmal erledigen. Und dann sind wir auch noch stolz darauf, wenn wir das geschafft haben. Ich habe hier eine falsche Reihenfolge, da kommt ein Bild. Da, das wollte ich haben. Es gibt ja so eine Studie, die sagt, dass zu der Zeit des Römischen Reiches von Julius Caesar und bis zu Napoleon, das sind ungefähr 1800 Jahre, in dieser Zeitspanne war die Höchstgeschwindigkeit des Menschen ziemlich konstant. Vielleicht so, um einen Indikator zu wählen, vielleicht bei 5 Stundenkilometer zu Fuß oder mit einer Kutsche oder auf dem Pferd oder sowas. Also die Geschwindigkeit, mit der Menschen reisen konnten und somit auch Nachrichten weitergegeben werden konnten, blieb ungefähr konstant. Und das für circa 1800 Jahre. Klar ging das mal auch etwas schneller, wenn man zum Beispiel beim Segeln Rückenwind hatte. Aber man hat ja auch mal Gegenwind und dann wurde es langsamer. Und das für fast 1800 Jahre. Und dann am Ende des 17. Jahrhunderts kamen so technische Entwicklungen, wie die Federung einer Kutsche, die schnelleres Reisen ermöglichten. Dann Anfang des 18. Jahrhunderts kamen die Dampfschiffe und die ersten Eisenbahnen. Jetzt steigerte sich das Tempo schon mal drastisch auf 30 Stundenkilometer. Und dann kam das Auto und wurde zum Massentransportmittel, was dann noch wieder höhere Geschwindigkeiten ermöglichte. Autofabriken schossen aus dem Boden und das Auto beherrschte die Straßen, die vorher von Pferdegespannen belegt waren. Es begann das technologische Zeitalter. Die Industrialisierung, weg von der Handarbeit, dem Handwerk, hin zu Fabriken und Fertigungsstraßen. Ende der 50er Jahre startete McDonald's seine Erfolgsstory mit Fast Food, schnellem Essen. 1967 wurde die Mikrowelle erfunden. Hinzu kamen Spülmaschinen, Umluftherde, Fertiggerichte. In den 70er Jahren starteten die ersten Expresslieferdienste, die dazu führen, dass du heute eine Amazon-Bestellung in Berlin innerhalb einer Stunde haben kannst oder dich Volt beliefert mit deinen Lebensmitteln innerhalb von 30 Minuten in der Großstadt. Hier bei uns auf dem Dorf ist das noch ein bisschen langsamer. Auch in der Informationstechnologie hat sich was getan. 1980 kam das Faxgerät, das heute kaum einer mehr benutzt. In den 90ern veränderte das E-Mail und das Handy unsere Arbeitswelt. Danach das Smartphone und das ist wohl die bahnbrechendste Veränderung. Alles in einem kleinen Gerät. Weltweite Telefon- und Videokonferenzen, Datengeschwindigkeiten jenseits der Vorstellungskraft. Wir sind doch abhängig geworden von dem kleinen Teil. Kontakte, Termine, Fotos, E-Mails, WhatsApp, Facebook, Twitter oder vielleicht auch mal eine Runde Angry Birds spielen. Immer an der Hand und überall. Und diese bahnbrechende Technologie ermöglicht es vielfach, dass wir überall und immer arbeiten können. Und jetzt kommt auch noch obendrauf künstliche Intelligenz. Und das erhöht das Tempo noch einmal. Wenn wir also die letzten 2000 Jahre an uns vorbeiziehen lassen, dann stellen wir fest, dass das Leben schneller und schneller und schneller und schneller geworden ist. Das treibt die Menschen immer weiter zu höheren Geschwindigkeiten an. Welche Geschwindigkeit haben wir heute verglichen mit den 5 km/h von früher? 200? Und wie schnell soll es noch werden? Überlegen wir mal, manchmal ist schneller auch besser. Also, wenn ich in die Notaufnahme muss, ist schneller besser als langsam. Aber das gilt nicht immer. Schneller ist nicht immer besser. Frag dich doch einmal, wann in deinem Leben hat etwas so bleibenden Eindruck auf dich gemacht? War das, als es ganz schnell ging? Also gut, bei 200 km/h auf der Autobahn? Aber ist es nicht so, dass wir die tiefen, die wirklich wichtigen Momente in unserem Leben dann erleben, wenn das Tempo nicht im oberen Bereich ist? Brauchen tiefe Beziehungen und tiefe Erlebnisse 200 Stundenkilometer? Hast du die tiefen Erlebnisse mit deinen Kids, mit deinen Eltern oder mit deinen besten Freunden bei Fullspeed, Volltempo? Tolle Momente mit deinen Freunden, war das bei Vollgas? Oder auch die andere Frage, kann man Gott wirklich erleben bei Höchstgeschwindigkeit im Leben? Können wir uns von Gott verändern lassen, wenn das Leben wie im Rausch läuft? Sind unsere Sinne dann noch geschärft genug, ein leises Flüstern Gottes in unserem Leben zu hören, wenn wir gerade das Gaspedal des Lebens durchdrücken? Wenn du durchs Leben fliegst und an deine Grenzen gebracht wirst, Ist dann wirklich Fülle in deinem Leben oder ist dein Leben dann nur voll? Wir müssen wieder lernen zu entschleunigen, runterzukommen, uns einen Puffer zu schaffen zwischen unserem Lebenstempo und unserem Lebenslimit. So wie bei diesem Glas hier, da gehen so circa 0,3 Wasser rein. Und wenn ich das nicht ganz voll mache, geht auch nichts verschütt. Selbst wenn ich das Glas schräg halte und es in Bewegung bringe oder einen Schluck draus trinke. Es ist also ein Unterschied zwischen zu viel und gerade richtig. Zwischen beschäftigt und gehetzt. Sehen wir uns das mal an ein paar Beispielen an. Beschäftigt ist ein voller Terminkalender. Das passiert, wenn ich arbeite. Gehetzt ist, ich bin völlig in Beschlag genommen von meinen Aufgaben. Beschäftigt sind viele Aktivitäten, immer was zu tun. Gehetzt, ich bin eigentlich unfähig, ganz bei der Sache zu sein, weil da so viel auf dem Zettel ist. Beschäftigt ist ein äußerer Zustand. Man sieht, ich tue was, ich bewege mich. Gehetzt ist, ich schaffe das alles nicht. Ich komme nicht hinterher. Beschäftigt, ich bin gut kaputt abends. Gehetzt, das ist mir alles zu viel. Ich blick nicht mehr durch, es laugt mich aus. Beschäftigt, ich weiß, dass ich Gott brauche. Gehetzt, dafür habe ich jetzt keine Zeit für Gott. Ich möchte drei Punkte ansprechen, die uns helfen können, Raum in unserem Leben zu schaffen, damit wir nicht immer am Leben leben müssen. Das erste ist, finde deinen Rhythmus. Damit meine ich, finde deinen Flow. Den Rhythmus, die Geschwindigkeit, in der du Dinge gut und auch mit Spaß an der Sache schaffen kannst. Denn wenn wir im Flow sind, dann schaffen wir einfach mehr und sind dabei auch noch gut drauf. Gott hat dich geschaffen und dir und jedem von uns seine optimale Betriebstemperatur mitgegeben. Schauen wir doch mal in den Anfang der Bibel. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag, er gehört mir. Gott hat sich ausgeruht, nachdem er die Erde geschaffen hat. Und er sagt, dass dieser Tag heilig sei. Er hat sich also nicht am siebten Tag wieder in sein Schöpfungsbüro geschleppt und noch an einem weiteren Projekt gearbeitet. Gott hat sich ausgeruht. Er hat sich nicht für ein weiteres Seminar angemeldet, er hat nicht die nächste Geschäftsreise vorbereitet oder noch ein Mitarbeitergespräch geführt. Er hat nicht alle E-Mails der vergangenen Woche aufgearbeitet. Nein, Gott hat sich doch glatt ausgeruht. Und indem Gott das so getan hat, hat er uns, seinen Geschöpfen, ein Vorbild gegeben. So sind wir konstruiert, dass wir Tage haben, an denen wir arbeiten und einen Tag haben, an dem wir ausruhen. Also Einsatz und dann zurückziehen. Arbeit und Ruhe. Power und Chillen. Also der Gott, der eigentlich keine Pause braucht, weil er der Allmächtige ist, zeigt uns damit, dass wir eine Pause uns gönnen können und es auch sollen. Gott hat dieses Work-Life-Balance-Modell sogar schon als Gebot in die 10 Gebote eingearbeitet. Also kein banaler Tipp oder Hinweis, sondern ein Gebot, damit unser Leben gelingen kann. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhe ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Das steht in 2. Mose 20. Gott sagt uns, rennt meinetwegen 6 Tage die Woche. Gebt 6 Tage alles, aber dann am 7. Tag ruh dich aus. Entspann dich, tanke Kraft. Ein Tag, der nicht wie all die anderen Tage ist. Ein Tag, an dem du dich ohne schlechtes Gewissen zurücklehnen kannst. Dich erinnern, dass du eine Seele hast, die auftanken muss, und einen Gott hast, der dich liebt. Dafür hast du die Verantwortung. Ein Tag, um sich zu vergegenwärtigen, warum du bist und dass das Leben mehr ist als Arbeit und Tempo. Du fragst dich vielleicht, warum ist denn das so ein großes Ding für Gott? Warum macht er sich darum überhaupt einen Kopf? Was interessiert Gott mein Tempo? Und warum interessiert ihn mein Zeitpuffer? Was macht das für einen Unterschied, ob ich 80 Stunden die Woche arbeite und das Wochenende gleich mit? Ich muss das jetzt machen für meine Karriere und für mein Fortkommen. YOLO, you'll only live once, du lebst nur einmal. Aber das ist eine Täuschung. Gott hat sich einen funktionierenden Rhythmus für unser Leben einfallen lassen. Und wenn wir diesen Rhythmus verlieren, dann merkt das unser Umfeld. Wie oft sagen wir, ich bin total auf. Ich brauche meine Ruhe. Wenn du zu viel arbeitest und nicht auf dich achtest, bekommt das auch dein Umfeld zu spüren. Und wenn du nicht im von Gott angedachten Rhythmus lebst, dann hast du auch oft keine Zeit für Gott. Also denk daran, du kannst nicht andauernd das Gaspedal voll durchgedrückt halten. Manchmal muss man einfach auf einen Rastplatz fahren und rasten. Selbst dein Auto zeigt das manchmal an. Jetzt fahr mal raus, du brauchst eine Tasse Kaffee und eine Pause. Jeden siebten Tag, um deinen Körper, deine Gedanken, deine Seele neu zu erfrischen, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Jeder von uns braucht einen Tag Ruhe. Wenn du Schicht arbeitest, muss das kein Sonntag sein, aber nimm dir diesen einen Tag in der Woche von Gott für dich. Und was du dann tust, liegt bei dir. Natürlich sage ich jetzt, geh in den Gottesdienst und begegne Gott, aber das brauchte ich ja gar nicht zu sagen. Ihr seid ja hier. Nein, tue das, was dir Spaß macht. Geh mit deiner Frau essen oder mit deinen Kids ins Kino oder allein spazieren, treffe Freunde, fahr an den Strand, mach ein Mittagsschläfchen oder du fährst nach Hamburg und guckst dir Zweitliga-Fußball beim HSV an. Ich weiß, dass ich selber für diesen freien Tag die Verantwortung trage. Niemand anders kann das für mich erledigen. Niemand kann das für dich tun. Und ich muss mir diese Frage stellen, traue ich Gott genug, um mir diesen freien Tag auch zu nehmen? Glaube ich, dass Gottes Plan in dieser Welt auch klappen kann, wenn ich für einen Tag auf dem Sofa liege? Traue ich ihm das zu, dass 6 Tage arbeiten oder 5 und einen Tag ruhen mehr sind als 7 Tage Vollgas? Traue ich Gott zu, dass seine Weisungen richtig sind? Also, der erste Punkt, Gottes Rhythmus in deinem Leben. Der zweite Punkt, finde deinen Strand. So wie er hier. Ich meine jetzt nicht die letzte Strandparty mit Bier und Bratwurst. Ich meine eine Situation, die du so richtig genossen hast. Vielleicht ein Urlaub, ein Moment am Strand oder eine Wanderung in den Bergen. Machen wir mal eine Umfrage. Wer mag das Meer? Ja, und wer mag die Berge? Ja, guck mal, und das geht auch in Schleswig-Holstein. Eckhard von Hirschhausen schreibt in seinem Buch, Glück kommt selten allein, dass Berge und Meer Glücksverstärker sind. Ich kann durch Weite oder Perspektivwechsel meine Sinne schärfen, erneuern und neu dankbar sein. Die tollsten Momente mit meiner Familie habe ich am Meer oder auf Bergen erlebt. Halte solche Momente fest, vielleicht auf einem Foto mit deinem Smartphone, was du ja immer dabei hast, vielleicht mit einem Video oder schreib sie dir fest in deine Gedanken. Es muss nichts Exklusives oder Teures sein. Vielleicht reicht auch schon mal ein Strandspaziergang in St. Peter-Ording im Winter, wenn das alles verschneit war. Den hatten wir vor, weiß nicht, ein paar Jahren mal. Es war wunderschön. Oder wenn du heute noch nichts vorhast, dann setzt du dich in die S-Bahn und fährst in die Fischbeker Heide, südlich von Hamburg. Wunderschön. Aktuell blüht's dort. Oder einfach ein schöner Moment in deinem Garten mit deinem Partner oder an der Elbe oder wo auch immer. Rausfahren, rauskommen, raus aus der Routine und an einem schönen Platz einfach runterfahren. Gute Erfahrungen wiederholen, vielleicht bei einem Besuch im Arboretum oder durch den Pfahl joggen, angeln auf dem Wolnisee oder so ein Buch an einem schattigen Plätzchen an der Alster lesen. Das kann alles möglich sein. Etwas, was dir gut tut. Wo du gute Erfahrungen gemacht hast, finde also deinen Strand. Finde Plätze und Aktivitäten, die dich erfrischen, körperlich, geistig und seelisch. Ich meine Menschen, Orte, Handlungen, die dir wieder neues Leben einhauchen. Und dann mach dir deutlich, wie unglaublich großzügig Gott zu dir ist. Zufriedenheit wächst durch Dankbarkeit. Und Dankbarkeit hilft gegen Sorgen. Ganz wichtig, wenn wir uns das mitnehmen für unser Leben. Zufriedenheit wächst durch Dankbarkeit. Und wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Und diese Dankbarkeit zu Gott, die hilft gegen Sorgen. Also, finde deinen Rhythmus, finde deinen Strand und tanke deine Seele wieder auf. Damit meine ich, dass du deine Seele regelmäßig in die Lage versetzt, vom Wasser des Lebens zu trinken. Vielleicht auf drei Ebenen. Eine kleine Pause täglich. Vielleicht zwischendurch mal durchatmen, eine Süßigkeit essen oder Gott mit einbeziehen, ihn an deinem Leben teilhaben zu lassen. Die mittlere Pause wöchentlich, den Sonntag nutzen, um aufzutanken oder mit deiner Frau einen Abend essen zu gehen. Und die große Pause jährlich, den Urlaub oder einen verlängerten Wochenendtrip benutzen, um bewusst Gott zu begegnen. Denn das kann im Urlaub passieren. Gott bietet uns das selber an. Der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst hierher. Hier gibt es Wein und Milch, bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld für Brot aus, das nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann bekommt ihr genug. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch satt essen. Sind das nicht tolle Zusagen? Unser Vater, unser Schöpfer sagt, und hör auf mit dem Rennen, komm doch zur Ruhe. Wir kommen im Land der Ruhe, das haben wir eben gesungen. Ich habe Wasser für dich, das deinen Durst nach Leben löscht. Warum Geld raushauen für Glück? Mehr Geld bedeutet nicht mehr Glück. Und es bringt nicht diese Befriedigung der Seele. Kommt zu mir und esst und trinkt und ruht in mir. Es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig diese Möglichkeiten schaffen, dass unsere Seele gefüttert wird. In Lukas 4 wird davon gesprochen, dass auch Jesus dieses lebte, indem er jede Woche in die Synagoge ging und betete. Warum? Weil es seine Seele stärkte. Jesus hatte seine Gruppe von 12 Jüngern, mit denen er immer zusammen war. Er reiste mit denen, aß mit denen, hing mit denen ab. Sie lebten, sie lernten zusammen, beteten zusammen. Warum? Weil es ihre Seele stärkte. In dem Vers, den wir oben sehen, Hebräer 10, Vers 25 steht, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie sich einige es angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Ruhemomente nötig haben, dass es wichtig ist, wie wir diese füllen, denn es soll unsere Seele stärken. Deshalb sollten wir uns täglich vor Augen führen, dass Gott präsent ist in unserem Leben. Ich tue das vielleicht nicht ganz regelmäßig, aber immer wieder morgens nach dem Aufstehen oder nach dem Wachwerden, bevor ich aufstehe und danke Gott für seine Macht und Gegenwart an diesem neuen Tag. Aber ich weiß auch, dass ich mehr brauche, um meine Seele zu stärken. Bill Heibels spricht immer von den 15 Minuten im Sessel mit Gott. Vielleicht ist es aber auch eine regelmäßige Predigt oder der regelmäßige Gottesdienst besucht und natürlich auch der Austausch hier in der Gemeinde miteinander. Vielleicht in einer Kleingruppe, da kann deine Seele auftanken. Und wenn du das regelmäßig machst, dann ist das so ähnlich wie Sport treiben. Dann fällt das nicht mehr so schwer, sonntags hochzukommen und beim Gottesdienst dabei zu sein. Die Nähe Gottes in unserer Kirche am Pfahl zu suchen und hoffentlich zu finden. Gott zu feiern und Gemeinschaft zu erleben. Und dann die Gespräche vor und nach dem Gottesdienst. Das kann deine Seele erfrischen. Wenn dir das wichtig ist, dann mach die Entscheidung, zum Gottesdienst zu kommen, dir nicht leicht. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, steht im Psalm 84, O Herrgott Zebaoth. Vielleicht triffst du auch für dich, so wie ich es für mich gemacht habe, den Entschluss, wenn ich sonntags da bin, dann gehe ich auch in den Gottesdienst. Das nehme ich mir vor, gelingt mir nicht immer, aber ich versuche mich daran zu halten. Wir sollten es uns so zur Regelmäßigkeit machen, dass wir fast jeden Sonntag hier sind. Der Gottesdienst ist kein Entertainment wie Konzert oder Theater. Er soll mehr sein. Der Gottesdienst ist die Umgebung, in der uns der Heilige Geist erreichen und bewegen möchte. Das ist hier der Rahmen, in dem durstige Seelen lebendiges Wasser trinken können. Gottes Kraft, seine Gegenwart, seine Aufmerksamkeit, die uns erreichen möchte, in Gebet, Predigt, Lobpreis und im Miteinander, das ist die Gemeinde. Wie oft ist es dir schon so gegangen, dass du nach dem Gottesdienst feststellst, boah, gut, dass ich gekommen bin. Ich habe etwas für mich und für meine Seele mitnehmen können. Gott hat mich beschenkt. Und das, obwohl die Woche nicht gut gelaufen ist, vieles daneben gegangen ist, Probleme da waren. Aber im Gottesdienst, da konnte ich auftanken. Und jetzt geht's mir viel besser, weil Gott etwas in mir getan hat. Wenn wir hier hinkommen und das so sehen, dass Gott uns begegnen und beschenken möchte, dann findest du etwas. Dann findest du Antworten, du bekommst Ermunterung, du findest Ruhe, du findest Frieden, du findest Treibstoff für deine Seele. Also versuche absichtlich, in Gottes Nähe zu kommen. Binde das ein in den Rhythmus deines Lebens. Und denk daran, du kannst das Gaspedal nicht immer durchdrücken bis zu 200 km/h, weil du dann die Verbindung zu deiner Seele verlierst. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, wenn der Teufel dich nicht holen kann, dann hält er dich in Bewegung. Du kannst nicht ohne Pause leben. Du kannst nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche lang an deine Grenzen gehen. Bei der Vollgasfahrt kannst du Beziehungen nicht gestalten und pflegen. Dauervollgas legt deine Seele trocken. Also finde den Rhythmus, den Gott für dich geplant hat. Und dann finde deinen Strand, den perfekten Moment, der dich erfrischt, wo du in der Gemeinschaft andere erfrischen kannst. Regelmäßig. Sei hier. Sei still. Und erkenne, dass er dein Gott ist. Es gibt ein wunderschönes altes Lied. In einer Strophe heißt es: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wir wollen einen Moment nachdenken und ich bete danach mit uns. Danke, Herr, dass du uns helfen willst, für unsere Seele zu sorgen. Danke, dass du uns heute Morgen daran erinnert hast, dass wir diese Punkte brauchen, wo wir zur Ruhe kommen. Wo wir ganz nah bei dir sind. Wo wir auf dich hören. Wo wir uns füllen lassen durch dein Wort. Wo uns wohl ist in dem Herrn, Herr. Danke, dass du uns immer wieder beschenkst mit tollen Momenten. ob im Urlaub, in unserer Freizeit, sogar in unserem Job, Herr, wo wir ja spüren, diesen Rhythmus zu finden, diesen Strand zu finden und uns an dir festzumachen. Danke, Herr, dass du mit uns gehen willst in diese Woche, dass du uns neue Kraft geben willst und dass du uns durch diese Predigt neue Kraft geben, schenken möchtest, Herr. Lass es uns annehmen, lass es uns umsetzen. Amen.